Hier sind wieder Anja und Natalia, diesmal mit Teil 2 unseres Buchplausches mit reinen Buchempfehlungen. Genau, und weiter geht's. Wir haben eine ganz schöne Zuschrift von einer Zuhörerin bekommen, die hat uns nämlich eine ganz tolle Buchempfehlungsliste mitgegeben, und zwar ist das die Mina. Wir haben sie gefragt, ob wir ihre Buchempfehlungen veröffentlichen dürfen, und das dürfen wir, also machen wir das natürlich auch sehr gerne. Die Mina schreibt, Bücher empfehlen, das ist gar kein Problem. Sie liebt nämlich Thriller und Krimis vor allem, und da hat sie natürlich auch ihre Favoriten. Sie schreibt, einer meiner liebsten Autoren ist Leo Born. Ich liebe seine Mara Belinsky-Reihe, auch wenn sie nicht unbedingt was für Zartbeseitete ist. Er steigert sich mit jedem Band, und bis auf den letzten habe ich auch selber alle. Empfehlen kann ich Blinde Rache, genauso wie Lautlose Schreie oder Brennende Narben. Okay, das klingt wirklich tatsächlich nach schlaflosen Nächten, würde ich sagen. Wer sich diese Bücher ja holt und liest, und der macht wahrscheinlich kein Auge mehr zu. Wir werden die selbstverständlich auch auf unserer Seite verlinken. Dann kommt ihr da ganz einfach zu den Büchern. Sie hat aber noch eine Empfehlung, und nämlich die Bücher von Lars Kepler. Die sind allerdings auch wirklich alle sehr, sehr spannend, das finde ich auch. Angefangen hat hier ihre Leidenschaft, schreibt sie, mit Paganinis Fluch. Er ist mein erster nordischer Krimi-Autor, schreibt sie. Bis dahin habe ich mehr die Bücher von Karen Slaughter und mehr noch Cody McFadden verschlungen, und das tue ich auch heute noch. Ach ja, und fast hätte ich Ethan Cross vergessen. Das allererste Buch, Ich bin die Nacht, hatte mich zwar ein bisschen enttäuscht, aber die Folgebände haben das dann doch wieder gut gemacht. Also das klingt auch nach einer tollen Reihe, die unsere Krimi- und Thriller-Fans doch sicherlich jetzt interessieren dürfte. Sie schreibt aber auch, es geht nämlich noch krasser eigentlich, sie schreibt, wer es etwas härter mag, kann vielleicht auch mit Zorkos etwas anfangen, obwohl ich sagen muss, dass er mir manchmal zu detailgetreu schreibt. Das raubt dann selbst mir den Schlaf. Okay, jetzt kriege ich Gänsehaut. Ich habe von ihm noch nichts gelesen, aber er ist natürlich auch kein Unbekannter in der Thriller-Szene. Und sie schreibt, das ist eigentlich auch eine ganz tolle Idee. Trotzdem, wenn ich einen soften Liebesroman dazu nehme zur Beruhigung, lese ich auch die Bücher von ihm. Na, okay. Das ist natürlich auch eine gute Idee. Habe ich auch noch nicht probiert. Einfach so was ganz Softes, Plüschiges dazuzunehmen, und dann ist alles fein. Sie hat uns dann noch eine zweite E-Mail geschrieben, weil ihr nämlich noch was eingefallen ist, was sie vergessen hat, aber unbedingt gerne auch noch mitteilen wollte. Sie hat nämlich eine Autorin vergessen, und zwar Sandy Mercier. Ihre Todesküsserin habe ich inzwischen schon mehrmals gelesen, und fast noch besser gefällt mir ihr neuer Thriller Macht das Licht an. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Ja, liebe Mina, das wünschen wir dir auch. Jetzt sind wir echt gespannt auf diese tollen Thriller, die wir gerne lesen, auch in unserer Runde hier so, und vielleicht auch einfach aus unserer Sicht nochmal in einer unserer Thriller- oder Krimi-Reihen auch gerne nochmal beschreiben, weil und besprechen. Es ist nämlich eine richtig tolle Empfehlungsliste, die wir natürlich gerne, gerne einbauen. Also in diesem Sinne, vielen lieben Dank, liebe Mina, und auch ein Hinweis an all unsere Hörerinnen und Hörer, macht es doch ihr einfach nach. Schreibt uns ein Mail. Muss natürlich nicht so ausführlich sein, wie Mina das gemacht hat, aber toll ist es schon. Und dann nehmen wir gerne eure Buchempfehlung auch einfach direkt hier mit rein. Wir freuen uns auf euch. Das wäre eine ganz tolle Geschichte. Habt vielen Dank schon mal.
Und weiter geht's mit dem Roman Die New York Trilogie von Paul Auster.
Es ist nicht sein letztes Werk. Ich glaube, das letzte, was er veröffentlicht hat, ist tatsächlich 4321. Also diesen dickes Buch.
Okay.
Wenn ich das so nennen kann. Genau, und die New York Trilogie ist schon viel älter und viel kleiner. Aber ich finde, das ist tatsächlich so das Beste, was er je geschrieben hat. Obwohl
Okay.
alle anderen sagen natürlich, das ist 4321. Aber ich finde, das Stadt aus Glas, Schlagschatten und Hinter verschlossenen Türen, also das ist die drei Teile, die sind einfach fantastisch. Das eigentlich, es heißt zwar die New York Trilogie, es sind drei Teile, das ist aber nie als drei Teile zu kaufen, das ist immer nur als ein
Ah,
Buch. Weil an
okay.
sich selbst, am Endeffekt, diese Trilogie, sogenannte, ist tatsächlich nur ein Buch.
Ja.
Und um die Idee, den Message dahinter zu verstehen, muss man natürlich alle drei lesen. Und das ist nicht so, dass du liest Band 1 und dann denkst, ja, ist irgendwie nicht meine Sache, dann werde ich die Reihe nicht bis zum Ende machen. Es ist eigentlich keine Reihe, es ist echt tatsächlich wichtig, alle drei zu lesen, weil die erzählen die gleiche Geschichte von drei unterschiedlichen Perspektiven, von drei unterschiedlichen Ebenen, und manchmal kommt auch der Autor selbst vor in der Geschichte, also der ist auch ein Teilnehmer davon.
Okay.
Genau, und dann seine Frau, Siri Hustvedt, die auch eine wunderbare Schriftstellerin ist. Vor allem Teil 1 hat mir am besten wahrscheinlich gefallen, weil es so wunderschöne Beschreibungen von New York hat.
Oh.
Und das sind nicht so diese glamouröse, schönen Beschreibungen, sondern eher so ernsthafte, bisschen schräge, bisschen realistische Beschreibungen der Stadt. Und cool. Die New York-Trilogie ist so ein Puzzle, muss ich sagen. Also das ist tatsächlich so eine Geschichte, so eine Quest-Geschichte, wo du tatsächlich bis zum Ende lesen musst, um irgendwas zu verstehen, was zum Beispiel war das jetzt gerade.
Okay.
Aber trotzdem macht viel Spaß und lässt sich schnell lesen. Ist aber echt so eine Kriminalgeschichte. Nee, es das ist eine intellektuelle Geschichte, die unter einer kriminellen Geschichte steckt.
Okay, okay, okay. Also gibt es schon so diesen roten Faden, der da so durchzieht und man wird ja von der Neugier getragen.
Genau.
Okay. Also mein nächstes Buch geht tatsächlich in eine völlig andere Richtung, also auch eine völlig andere Zeit. Ja, also wir reisen jetzt zurück in das Jahr 1944 und begleiten Norbert Scheuer mit Winterbienen. Genau. Dieses Buch ist ein ganz seltsames, finde ich, weil als ich angefangen habe, das zu lesen, dachte ich, ja, also das sind jetzt keine schweren langen Sätze, es ist alles so ein bisschen leicht. Auch die Geschichte selber ist es jetzt nicht vor dem Hintergrund, aber als Geschichte selber schon. Also es geht um einen Imker, einen Bienenzüchter, der an der Grenze seine Bienen hat, weil es da einfach schön ist, weil die da halt einfach schön, einfach viel rumzufliegen und Pollen sammeln können. Alles wunderbar, und spielt aber eben, wie gesagt, 1944. Er selber ist Flüchtlingshelfer. Mhm. Also er wird immer in der Bibliothek durch ein bestimmtes Buch, also dann geht er immer in die Bibliothek und liest auch immer ganz viel, und die Bibliothekarin, die Alte, wird da auch nie misstrauisch. Er ist eine andere, die zwischendurch dann immer mal wieder aushilft, und er muss einfach nach einem bestimmten Buch gucken, und wenn da drin halt eben dann der Hinweis ist, dass es wieder losgeht, dann weiß er, dass er zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein muss. Und dann sammelt er Leute auf, die über die Grenze wollen, die also flüchten wollen aus Deutschland, weil sie Juden sind, weil sie verfolgt werden, weil sie Künstler sind, weil sie Wissenschaftler sind, was auch immer. Und er bringt die dann in eine Höhle, zu der hat er Zugang über seinen Garten, über einen Tunnel, hinter seinen Bienen, also wo eigentlich nie einer hingeht, weil alle nämlich Angst haben vor diesen ausfliegenden Bienen auch, weil der hat die bei sich zu Hause im Garten, wie gesagt, und Imker sind ja auch immer auf Wanderschaft mit ihren Bienen, also hat er zwei Orte. Und an dem zweiten Ort, das ist dann praktisch in der Nähe von diesem Grenzübergang quasi, und um die Leute da außer Landes zu bringen, transportiert er die praktisch in Bienenkästen, er macht mehrere Bienenkästen zusammen, und die Leute müssen sich dann so dahinter legen. Und er heftet denen dann jeweils auch irgendwie eine Königin ans Revers, erzählt er in der Geschichte, damit die Bienen halt nicht abhauen, sondern eben da bleiben und bei den Leuten, und schärft denen halt ein, nicht zu schreien, ruhig zu bleiben, und es wird ihnen nichts passieren. Das ist diese eine Geschichte, und man erlebt in dieser Geschichte ihn, also als diesen Fluchthelfer, mit all seinen Stärken und Schwächen. Also der will natürlich auch ganz gerne, möchte eine Lebensgefährtin haben, hat aber schwer Epilepsie und ist davon abhängig, dass er Medikamente kriegt. Und die kriegt er eigentlich überhaupt nur, weil sein Bruder Flieger ist in der deutschen Armee. Und er selber darf praktisch, also auf keinen Fall sich irgendwie jemals falsch äußern. Ja, muss also wirklich sehr, sehr sich zurückhalten, weil er natürlich eigentlich quasi, sag ich jetzt mal, ausgemustert werden würde. Er zählt zu den nicht lebenswerten Menschen und eigentlich wäre er schon längst in einem KZ. Ja. Und das einzige Glück, was er hat, ist, dass eben sein Bruder bei der Luftwaffe ist. Und dieses Buch erzählt halt eben diesen Alltag des zu Hause gebliebenen, der nicht an der vordersten Front kämpfen darf, obwohl er das gerne eigentlich möchte. Gleichzeitig ist er aber, deswegen ist es so eine Zerrissenheit, so eine innerliche, er ist aber eben Fluchthelfer. Er lässt sich mit verschiedensten Frauen ein, die eine politische Gesinnung teilen wie er oder eben auch nicht. Das ist irgendwie völlig egal. Und das ist das Buch. Also es ist ein bisschen seltsam eigentlich, finde ich, wenn man es so liest, weil es geht halt um ihn, um einen kurzen Zeitabschnitt in seinem Leben. So ein bisschen diese Funktion als Fluchthelfer tritt aber, auch wenn wir sie jetzt, wenn wir das so hören, denken wir, oh, aber er, was hat er da gemacht, tritt aber so ein bisschen in den Hintergrund, ja, also weil sein ganzer Alltag, sein Leben halt in dieser Kriegszeit oder Richtung Ende des Krieges, ja, einfach in den Vordergrund tritt, genau, also Winterbienen.
Ich habe erstmal, wenn du also Bienen gesagt hast, habe ich dann sofort an die Geschichte der Bienen gesagt.
Ja, genau, genau.
Und dachte bloß, oh, wieder Bienen?
Nee.
Weil es in der letzten Zeit irgendwie, das war nicht das letzte Buch, mit so Bienen im Titel erschien. Also mehrere Sachen tatsächlich. Ja. Bees, einfach so mit so nur diesen Bienen auf Englisch. Und dann dachte ich, ach, Winterbienen wieder. Irgendwie, wie wir abhängig von Bienen sind. Aber eigentlich, das klingt jetzt nach mehr, so, also viel tiefere Geschichte.
Ja, ist es auch. Ja, ist es definitiv. Ja, also insofern, das hat mich auch wirklich beeindruckt, weil es halt immer wieder, also so eine Leichtigkeit vermittelt, die es aber eigentlich gar nicht hat. Also es ist von der Schreibe her so, dass man denkt, oh, und dann liest man so einen Satz und denkt, oh, ja, das, ja, also das ist so eine ganz, ganz, ganz eigenartige Mischung und wirklich was ganz anderes. Ja.
Ja, das freut mich auch, also freut mich, wenn ich das lesen würde, dass es nicht so schwer ist. Also so das Thema sich an sich selbst ist schon schwer und dass, wenn man noch tiefer reingeht, das ist auch ein bisschen anstrengend.
Genau.
Ja,
was ist denn deine nächste Empfehlung?
Genau, meine nächste Empfehlung geht nicht nur geografisch, sondern auch um zeitlich, sondern allgemein in eine andere Genre. Es geht um einen Non-Fiction-Titel. Sapiens, The Brief History of Humankind von Yuval Harari oder Die Geschichte der Menschheit.
Ist fast schon ein Sachbuch, oder?
Genau, das ist so praktisch eigentlich ein Sachbuch. Das war sehr, sehr ambitioniert, sehr großes Projekt. Er hat versucht, in diese fast 300, 400 Seiten zu erzählen, die ganze Geschichte der Menschheit. Von Steinzeit bis heutige Tagen, und es war eine gute Idee, aber im Endeffekt, das ist einfach zu wenig Zeit und zu wenig Platz, um so große Themen zu begreifen. Deswegen finde ich, da war ich nicht so ganz gespannt, weil er immer nur eine Seite erzählt. Also es gibt bei ganz vielen, vor allem irgendwie sozialen Entscheidungen und so weiter, also so sozialen Sachen, mehrere Seiten. Und mehrere Gründe, warum dies und das passiert ist, die erzählt aber nur eine, weil halt, ja, keine Ahnung warum. Okay. Dadurch ist das Buch nicht so großartig, also es ist keine große Empfehlung, ehrlich zu sagen. Das ist eher meine Warnung, vielleicht das nicht so ernsthaft zu nehmen.
Okay. Ja gut, eine Warnung darf ja auch sein. Also ich hätte wieder eine Empfehlung, und zwar von Jennifer Egan, Manhattan Beach. Das ist auch so einer meiner Favoriten, tatsächlich, weil da haben wir schon wieder die Frauen, aber ganz ungewollt eigentlich, weil es ist einfach toll geschrieben. Es geht tatsächlich um eine der ersten Frauen, die Berufstaucher geworden sind. Also noch so richtig mit Glocke und so. Also jetzt nicht so wie heute, so quasi komfortabel, sondern tatsächlich, also oben steht einer, muss die ganze Zeit kurbeln, damit der da unten Sauerstoff hat. Mit dieser wahnsinnsschweren Ausrüstung, die irgendwie an die 50 Kilo gewogen hat, mit diesen Bleischuhen an den Füßen. Ja, und diese Frau, also spielt 1942 in der Bronx. Ja, und diese Frau, die verfolgt einfach ihren Traum.
Und ich sehe, Anja, dass du hast noch eine tolle Buchempfehlung für uns. Was ist das denn?
Okay, wir hatten es vorhin von den Bienen, oder? Also ich glaube, ich kann an dem Buch Meredith May, Der Honigbus, nicht vorbeigehen. Weil, also jetzt weiß ich nicht wegen jetzt den Bienen an sich, sondern weil die Geschichte einfach so gut klingt. Also es geht tatsächlich um Pfadfinderbienen, um einen Großvater, der aber ja seinem Enkel, wenn ich es jetzt richtig weiß, einfach ganz, ganz viel mitgibt. Auf dem Cover steht, es ist eine wahre, starke Geschichte über das Leben und die Weisheit der Natur. Oh. Das hat mich jetzt irgendwie so angelacht. Mal abgesehen davon, dass das Cover auch wirklich wunderschön ist. Ja, das werde ich lesen.
Findest du das dann schöner so Frühlingslektur?
Vielleicht, ja, das ist eine gute Idee.
Ja, also Frühlingsvibe.
Ja, irgendwie, ja, also diese kleine Meredith da, die Fünfjährige, die davon, wie gesagt, von ihrem Großvater offensichtlich ganz viel fürs Leben mitkriegt, die hat mich jetzt neugierig gemacht. Genau, ja.
Ja, ich habe auch noch eine ganz schöne Buchempfehlung von einem eher kleinen Buch. Und zwar ist es das Buch von Deborah Levy, Heimschwimmen heißt es. Dieses Buch hat mir deshalb so gefallen, weil es ist auf der einen Seite natürlich relativ kurz, auf wenigen Seiten passiert aber wirklich richtig, richtig viel. Das sind so knapp 160 Seiten sind es, auf denen sich ein echtes Abenteuer abspielt. Es geht um eine Familie aus London,
die in Nizza, in der Nähe von Nizza einfach Urlaub macht. Die haben sich da ein Haus gemietet, natürlich mit Pool im Sommer, alles wunderbar. Und diese beiden, also er ist Schriftsteller und sie ist Kriegsberichterstatterin, die wollen mit ihrer 14-jährigen Tochter da einfach mal so ein bisschen Seele baumeln lassen. Freunde kommen mit, so ein Pärchen, die einen Laden haben, der aber jetzt kurz vorm Bankrott steht. Und ja, und die mieten sich also in diesem Haus ein und hoffen, dass sie einfach eine Woche, darum geht's, eine Woche spielt sich in diesem kleinen Buch ab. Die wollen in dieser einen Woche einfach so ein bisschen ihre Ruhe haben und diese Ruhe, die gibt es eigentlich gar nicht, schon ab dem ersten Tag nicht, weil in ihrem Schwimmbad taucht plötzlich ein nackter Frauenkörper auf. Und nee, die Frau ist nicht tot, aber ziemlich beeindruckend, weil die ist plötzlich da und geht auch nicht mehr. Und die mischt jetzt praktisch alle Leute da auf. Also sowohl die Pärchen, die eigentlich schon keine mehr sind, als auch die 14-Jährige, die bringt so ziemlich alles durcheinander. Und ihr sehnlichster Wunsch ist es tatsächlich, dass der Dichter, also der Schriftsteller, der Jacobs, dass der ihr Gedicht Heimschwimmen heißt es, dass der dieses Gedicht einfach an sich nimmt und ihr da hilft, ja, weil ihr das Gedicht so ganz wichtig ist. Ja, dieses, ich sag mal so, dieses vertraute Familienpanorama wird da ganz schön durcheinander gewürfelt, wie gesagt, durch diese eine nette Dame und ihr Gedicht, die da plötzlich auftaucht. Die Kitty heißt die, Kitty Finch, und das ist ein Buch, was man nicht mehr aus der Hand legt, und das kann man Sommer wie Winters lesen. Ich würde sagen, das ist eine ganz klare Leseempfehlung, dieses Buch. Deborah Levy, Heimschwimmen, ist einfach ein ganz faszinierendes Ding, weil auf der einen Seite so ein bisschen, ja, ist irgendwie so ein Albtraum, an dem man teilnimmt und denkt sich, oh Gott, nein, das machen die jetzt nicht, oh nein, das tut weh. Auf der anderen Seite sind es aber so viele witzige Geschichten, die da passieren, dass man manchmal auch wirklich so zwischen Lachen und Heulen irgendwie schwankt, denkt sie, oh nee, oh, was war das denn? Ja, und so, und auch die Figuren sind so, ja, fast schon skurril. Das muss man einfach lesen, finde ich. Ja, also ganz klare Leseempfehlung. Deborah Levy, Heimschwimmen.
Super, vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Bis bald.
Macht's gut. Ciao, ciao. Yeah, yeah.